Nähern wir uns gemeinsam dem Ende von Kapitel 10, dem Thema Normalform. Letztes Mal haben wir das Konzept von Alpha-Isomorphie kennengelernt. Zwei alpha-zyklische Teilräume von V heißen Alpha-Isomorph, genau dann, wenn Alpha darauf das gleiche Minimalpolynom hat bei der Einschränkung. Und dann haben wir uns ein Beispiel angeschaut, haben das recht ausführlich und besprochen und dann unterbrochen, weil da einfach gerade ein guter Moment war, um zu unterbrechen, bevor wir jetzt zu Hilfssatz 10.11 kommen. Ich habe die Notizen im StudLP nochmal aktualisiert, weil ich nämlich dachte, bei diesen sehr technischen Resultaten, da hilft es Ihnen, wenn da schon so ein paar Sachen stehen und Sie am Anfang nicht ganz so viel mitschreiben müssen, sondern sich ein bisschen weniger stressen. Ich hoffe, das ist gut, ich hoffe, das kommt Ihnen entgegen und ich möchte nochmal wiederholen, dass diese nächsten paar Resultate die letzten sind zum Thema allgemeine Normalform. Danach kommt noch eine andere Normalform, die noch ein bisschen schöner und handhabbarer ist. Dann kommen große Beispiele, die wir besprechen, sodass das dann alles wieder ein bisschen freundlicher wird und ein bisschen anschaulicher. Also halten wir das jetzt noch ein bisschen gemeinsam durch. Und ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, dass ich nichts für diese Lampe kann, das jetzt auch nicht lösen kann, aber dass, wenn Sie das nervt, ich diese Seite ausmache. Und dann müssen wir einfach gucken, wie wir damit klarkommen. Geben Sie mir ein Signal. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass die Irritation okay ist. Wenn sie stört, dann geben Sie mir ein Zeichen. Okay. Hilfssatz 10.11. Dann das Übliche. Und diesmal haben wir für unseren Endomorphismus Alpha die zusätzliche Voraussetzung, dass das Minimalpolynom eine Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Das hatten wir jetzt ja schon öfter. Das irreduzible Polynom heißt Q, der Exponent heißt T. Und jetzt behaupten wir, dass es dann eine Zerlegung gibt von V als direkte Summe von Alpha unzerlegbaren Teilräumen, die alle vom Nullraum verschieden sind, so dass diese Zerlegung eindeutig ist bis auf die Reihenfolge der Räume und bis auf Alpha-Isomorphie. Das heißt, wenn man zwei Zerlegungen hat in dieser Art, dann haben die gleich viele Teilräume, die beteiligt sind, mit der gleichen Dimension. Und wenn da irgendwas unterschiedlich aussieht, dann nur deshalb, weil man die Reihenfolge verändert hat oder weil man einen Raum ersetzt hat durch einen, der dazu Alpha-Isomorph ist. Das ist also schon eine ziemlich große Eindeutigkeit. Und man kann sich vorstellen, dass, wenn man dann mit so einer Zerlegung anfängt und dann Basen hernimmt und dann wieder so eine Kästchenmatrix bastelt, dass dann ziemlich klar ist, wie die Lage ist. Aber von da hinaus. Es kann auch sein, dass der Raum der Nullraum ist, dann findet man eine solche Zerlegung nicht, beziehungsweise nur auf diese langweilige Art, also als leere Zerlegung, wo einfach kein interessanter Summand da steht. Deswegen schließe ich im Beweis auch den Nullraum direkt aus und sage, der interessiert uns nicht, V soll mindestens Dimension 1 haben und ein Spezialfall ist, dass das V selber alpha-zyklisch ist. Das könnte sein. Und wenn V alpha-zyklisch ist, dann benutzen wir die Voraussetzung, dass das Minimalpolynom von Alpha Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Und dann sagt uns Lemma 10.8, dass V dann Alpha unzerlegbar ist. Zur Erinnerung, in Lemma 10.8 stand, jeder Alpha unzerlegbare Teilraum ist alpha-zyklisch. Umgekehrt stimmt es nicht unbedingt. Aber wenn wir alpha-zyklisch sind und das Minimalpolynom Potenz eines irreduziblen ist, dann folgt daraus Alpha unzerlegbar. Und das benutzen. Aber wenn V selbst alpha unzerlegbar ist, dann schreibe ich einfach als Zerlegung hin V gleich V. Und das ist dann die einzige Möglichkeit, das zu machen. Und der Hilfssatz ist bewiesen. Okay, machen wir es ein bisschen interessanter. V ist nicht selbst alpha-zyklisch. Dann suchen wir einen möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum, nennen den V1. Und wenn ich sage möglichst groß, dann meine ich wieder mit möglichst großer Dimension. Das Thema hatten wir schon mal. Stichwort Lemma 10.7, das wir auch gleich benutzen. In Lemma 10.7 haben wir auch so angefangen, mit einem Raum und mit Alpha, und dann haben wir einen möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum hergenommen und dann war irgendwas los. Was war los? Man findet einen alpha-invarianten Teilraum, den habe ich jetzt W1 genannt, derart, dass man V als direkte Summe schreiben kann und die Einschränkung des Minimal, also die Einschränkung von Alpha hat das gleiche Minimalpolynom. Das heißt, wenn wir Alpha auf diesen möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum einschränken, dann kommt da wieder das gleiche Minimalpolynom raus wie vorher. Und das war schon mehrfach hilfreich in letzter Zeit. Und meine Idee ist, dass ich jetzt mit diesem Verfahren das V langsam aber sicher aufteile in lauter alpha-zyklische Stückchen. Ich fange jetzt also an mit diesem V1 mit möglichst großer Dimension. Dann habe ich also so eine Zerlegung, ich kürze mal ein bisschen. Und für mich zum Laufdenken, die erste Zerlegung ist also V gleich V1 plus W1. V1 ist alpha-zyklisch, W1 ist irgendwie so ein Teilraum halt. Aber er ist immer noch alpha-zyklisch. Also kann ich jetzt doch in W1 losgehen und kann da auch wieder nach einem möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum suchen. Und den nenne ich dann halt V2. Und dann finde ich da so ein W2, sodass die zusammen W1 ergeben. Und dann finde ich eine neue Zerlegung, gleich V1 plus V2 plus W2. Und jetzt ist das alpha-zyklisch und das auch. Und dann ist hier halt noch was übrig. Und dann kann ich hier auch wieder weiter suchen nach einem möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum und so weiter. Irgendwann bin ich fertig, denn V ist ja endlich dimensional, das heißt, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Auf die Art und Weise kann ich jetzt V schreiben als direkte Summe von lauter solchen Teilräumen, die alle alpha-zyklisch sind und die quasi mit absteigender Dimension kommen. Vielleicht haben da welche die gleiche Dimension, das ist erlaubt, ansonsten wird sie immer kleiner, weil ich ja jedes Mal einen möglichst großen wähle. Und das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Jedes Mal, wenn der Raum, mit dem ich da weitergemacht habe, also in dem Fall mache ich ja weiterhin den W1, wenn der selber alpha-zyklisch ist, dann ist das ja selbst ein möglichst großer alpha-zyklischer Teilraum, dann höre ich auf. Aber wenn nicht, dann mache ich weiter mit dem Schritt, den ich gerade erklärt habe. Und da steht jetzt Notation dafür. Auf die Art und Weise kriege ich dann die Teilräume V1 bis hin zu VK, die alpha-zyklisch sind, deren direkte Summe V ergibt. Und die Dimensionen steigen ab, weil ich in jedem Schritt die Dimension wieder möglichst groß wähle. Okay. Weiterhin wissen wir, dass die Minimalpolynome jeweils Teiler sind von dem Minimalpolynom, mit dem wir angefangen haben. Denn das sind ja alles alpha-invariante Teilräume. Und das sind also Teiler von dem Polynom Q hoch T. Q hoch T ist das Minimalpolynom von Alpha. Jetzt kommt wieder das, was wir immer machen. In Kx haben wir sowas wie eine Primfaktorzerlegung. Wenn ich ein Polynom habe, das Potenz eines irreduziblen ist, dann sind alle Teile davon auch Potenz des gleichen irreduziblen Polynoms. Also kann ich die Minimalpolynome von den Einschränkungen auf die ganzen, also auf V1 bis hin zu Vk, schreiben als Potenz von Q und den Exponenten da oben dran an den Q, den benenne ich jetzt so, dass das dazu passt, wie die Teilräume bezeichnet. Heißt also, das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkter V1 kriegt jetzt bei Q oben den Exponenten S1 und so weiter bis hin zu SK. Diese ganze Notation, die steht ja jetzt so, damit wir die einfach haben und dann weiter überlegen können von da aus, was wir jetzt machen. Was wissen wir denn noch? Na, zum Beispiel wissen wir, dass in jedem dieser Schritte, wenn wir die Minimalpolynome einschränken auf diese möglichst großen alpha-zyklischen, dass die sich dann nicht verändern, das liefert Lemma 10.7, das können wir noch im Hinterkopf behalten. Und ich hatte gerade noch einen anderen Kommentar. Habe ich vergessen. Ich mache weiter an genau der Stelle, wo wir gerade waren. Wir haben jetzt diese Notation eingeführt für die Minimalpolynome. Wir haben diese Zerlegung von V. Und über diese Zerlegung möchte ich jetzt noch ein bisschen was rausfinden. Dann höre ich auf und sage, okay, wir haben eine Zerlegung gefunden, das heißt Existenz haben wir. Und da steht ja, wir wollen so eine Reihe finden, also so eine Zerlegung finden. Existenz ist also ein Punkt. Und dann steht ja eben dieses bis auf eindeutige Zerlegung. Da geht es also um die Eindeutigkeit und das ist dann der zweite Teil des Beweises. Mit der Existenz sind wir jetzt schon fast fertig mit der Idee, die wir gerade besprochen haben. Wenn ich sage fast fertig, heißt das, ich muss noch ein bisschen was an die Tafel schreiben. Ich benutze Lemma 922. Da stehen hoffenweise Informationen über Minimalpolynome, charakteristische Polynome, was das mit der Dimension des Vektorraums zu tun hat und so. Alpha eingeschränkt auf V, Grad vom charakteristischen Polynom. Ablehnung selber nehme und dann multipliziere mit der, mit dem Experiment, mit der Wunsch. Dann habe ich hier also Grad von O. Wahnsinnig viel dran. Entschuldigung. Wir haben jetzt die Existenz einer Zerlegung, wie wir sie brauchen, nachgewiesen. Was noch fehlt, ist die Eindeutigkeit. Und jetzt mache ich gerne so weiter, dass ich die Zerlegung, die ich schon habe, nehme und dann sage, okay, dann nehmen wir jetzt noch eine zweite her. Wir wählen andere Notationen und zeigen aber, ja, im Prinzip sind die gleich. Die Anzahl der beteiligten Teilräume ist gleich und die unterscheiden sich nur so, wie es erlaubt ist. Das ist der nächste Teil des Beweises, wo ich Ihnen auch wieder ein bisschen was aufgeschrieben habe. Unten unter dem Stichwort zur Eindeutigkeit. Da steht jetzt, dass wir uns noch eine weitere Zerlegung hernehmen. Diesmal heißen die Teilräume U1 bis UM. Und die sollen auch wieder Alpha unzerlegbar sein und keiner davon soll der Nullraum sein. Und jetzt ist der Witz, dass wir uns überlegen, dass diese beiden Zerlegungen im Prinzip gleich sind. Das ist jetzt der nächste Teil des Beweises. Nehme ich jetzt einfach so, wie wir die schon eingeführt haben. Die schreibe ich nicht nochmal ab an der Tafel. Allerdings möchte ich das noch ein kleines bisschen geschickt machen, denn wir haben ja bei den Vs die so sortiert nach Dimensionen und das möchte ich bei den Us gerne auch machen. Ich möchte also die Notation jetzt so wählen, dass unter diesen Teilräumen U1 bis UM auch wieder U1 eine möglichst große Dimension hat und dann U2 und so weiter, sodass die also möglicherweise absteigen, aber nicht aufsteigen, die Dimension. Von Alpha eingeschränkt auf A. alles hinsortiert. Und ich möchte darauf hinaus, genau, das schreibe ich noch einmal hin. Wir haben ja immer gesagt, man fängt an, also bei der ersten Zerlegung war es so, dass man mit dem Minimalpronomen, dass man bei den Alpha weiß, dass sich das nicht verändert, wenn ich Alpha auf den ersten, möglichst großen zyklischen Teilraum einschränke. Das heißt, da wissen wir, dass Min Alpha das gleiche ist wie Min Alpha eingeschränkter V1. So, da wissen wir das quasi sowieso. Bei dieser neuen Zerlegung wissen wir das nicht, weil ja U1 bis hin zu UM Alpha unzerlegbar sind. Das heißt, sie sind zwar auch alpha-zyklisch, aber wir haben ja nur mit dieser Voraussetzung angefangen, dass die quasi möglichst große Dimensionen haben unter allem und so weiter. Deswegen würde ich da jetzt nicht sofort, ohne weiter darüber nachzudenken, sagen, dass auch da das Minimalpronomen sich nicht verändert. Da müsste man mal kurz nachdenken. Wir sehen das aber aufgrund dieser Tatsache. Denn wenn ich Alpha einsetze in eine Potenz von Q und einmal der Nullendomorphismus rausgekommen ist, dann bleibt das der Nullendomorphismus, wenn ich oben den Exponenten, der an Q dran steht, vergrößere und immer wieder Alpha einsetze. Das Argument hatten wir auch schon häufig. Beachten jetzt also, das Minimalpronomen von Alpha eingeschränkt auf V1 ist von Anfang an, so wie wir begonnen haben, das Minimalpronomen von Alpha. Und wenn wir jetzt hier nochmal hingucken auf diese Q hoch Ti, dann sehen wir, dass es auch dasselbe ist wie das Minimalpronomen von Alpha eingeschränkt auf U1. Denn das ist das, wo der Exponent, der dran steht, der größtmögliche ist. Wenn wir da Alpha einsetzen, dann erreichen wir auf jeden Fall den Nullendomorphismus für alle, egal auf welchem Vektor wir das anwenden. Das heißt jetzt, Q hoch S1, hier auf der linken Seite, ist das gleiche wie Q hoch T1. Und dementsprechend müssen S1 und T1 gleich sein. Was wissen wir noch? Wir wissen auf jeden Fall irgendwie noch mehr, aber ich habe hier nur noch den Kommentar. Moment, ich habe es mal an, insbesondere S1 und T1. Und, aha. V1 und U1 sind beide alpha unzerlegbar, also alpha-zyklisch. Und bei alpha-zyklischen Teilräumen haben wir doch diese Definition, wenn die Minimalpronomen gleich sind, dann heißen die alpha-isomorph. Genau das haben wir jetzt hier. U1 und V1 sind alpha-isomorph, denn sie sind alpha-zyklisch und haben, wie steht hier, das gleiche Minimalpronomen, wenn man alpha darauf einschränkt. Denn was ich, also die Idee, ich habe es eigentlich die. Nein, ich mache hier drüben meine Zettel. Also hier ist meine Idee. Wir haben diese beiden Zerlegungen. Ich möchte das so ein bisschen anschaulich machen. Ich weiß, es ist schwierig, aber. So, hier laufen jetzt diese ganzen Teilräume rum und die sind so der Größe nach sortiert. Und hier vorne wissen wir jetzt schon, dass wir Alpha-Isomorph hier haben. Und jetzt möchte ich gerne diese Räume so hinsortieren, dass wir so lange wie möglich immer so zueinander alpha-isomorphe Summanden haben, bis wir fertig sind. Also erster Fall, ich vergleiche hier und gucke immer, sind die alpha-isomorph? Ja. Sind die alpha-isomorph? Ja. Und ich gucke immer weiter und die Antwort ist jedes Mal ja. Bis wir am Ende ankommen und merken, ach super, wir hören hier bei der gleichen Zahl auf, die sind immer alpha-isomorph zueinander, das heißt, das ist im Prinzip die gleiche Zerlegung. Bis auf Alpha-Isomorphie. Das heißt, dann sind wir fertig. Wir haben schon alles gezeigt. Was ist, wenn das nicht so passiert, wenn ich also zwischendurch nicht immer ja sage, sondern irgendwann mal ups, nö. Das heißt, sie sind nicht Alpha-Isomorph. Dann beginnt unsere Arbeit. So möchte ich weitermachen. Ich möchte jetzt sagen, ich gucke, ob die immer so zusammen Alpha-Isomorph sind und wenn es irgendwann mal stoppt, sage ich, okay, dann gucke ich weiter. Und ich sortiere jetzt diese Räume so hin, ich wähle die Reihenfolge so, dass ich möglichst lange vorne immer so Pärchen von alpha-isomorphen Teilräumen finde. Und dann passiert halt das erste Mal, dass sie nicht alpha-isomorph. Und dieses Hinsortieren ist möglicherweise automatisch passiert wegen der Größe. Kann aber sein, dass da manchmal mehrere Räume die gleiche Dimension haben, aber dass man die nicht automatisch so alpha-isomorph hinsortiert hat und dass man dann da nochmal tauschen möchte. Deswegen führe ich in diesen Zwischenschritt ein. Seien die Bezeichnungen so, dass V2 alpha isomorph ist zu N2 und so weiter. Und dass I aus der Menge 1 bis A möglichst groß ist. Räume, die noch da sind, zusammen. Einmal nehme ich das Ende der Zerlegung hier oben also V-Schlange und U-Schlange. Die gucken uns jetzt ein bisschen näher an. Hier steht sogar zwischendurch mal eine Nummer. Hier steht ein Zitat. Satz 318. Das ist eine dieser Dimensionswahlen. Was wissen wir, wenn zwei K-Teilräume oder zwei K-Vektorräume die gleiche Dimension haben? Na, dann wissen wir, dass sie isomorph sind. Dass es also ein Vektorraum-Isomorphismus von dem einen zum anderen gibt. Und jetzt brauchen wir das tatsächlich mal. Wir müssen jetzt mal wirklich kurz mit so einem Isomorphismus arbeiten. Und der Satz dazu ist Satz 4,6. Und der Isomorphismus heißt Phi. Und der geht von U-Schlange nach V-Schlange. Von U-Schlange nach V-Schlange, der gleichzeitig noch bijektiv ist. Phi hoch minus 1 ist dann ein Isomorphismus, der genau in die andere Richtung geht, von V-Schlange nach U-Schlange. Das wissen wir mit Lemma 4,2 Teil B. Und jetzt möchte ich etwas an. Ich möchte jetzt quasi basteln. Ich mache ein Bild. Also wir haben U-Schlange und V-Schlange und ich möchte jetzt basteln. Von V-Schlange, nach U-Schlange selber, also quasi, könnte man auch so machen, nochmal U-Schlange und dann wieder zurück zu V-Schlange. Und das soll folgendermaßen ablaufen. Erstmal bilde ich von V-Schlange nach U-Schlange ab, indem ich Phi hoch minus 1 besitze. Das geht, Phi ist ja bijektiv, an der Umkehrbildung gibt es auch nicht so noch, bla bla bla. Jetzt bin ich bei U-Schlange und verwende Alpha eingeschränkt auf U-Schlange. Und das geht, denn das ganze Zeug, das wir hier behandelt haben, war die ganze Zeit Alpha-invariant. All diese Teilräume waren Alpha-invariant. Also sind das auch U-Schlange und V-Schlange. Jetzt benutze ich hier also Alpha eingeschränkt auf U-Schlange. Das macht hier irgendwas. Und dann gehe ich mit Phi wieder zurück zu. Ups, nicht Schlange, sondern nur zurück. So, das ist jetzt gerade die Idee. Ich starte bei V-Schlange, laufe darüber, mache hier noch irgendwas, laufe wieder zurück. Und das ist jetzt insgesamt ein Homomorphismus, 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 Homomorphismus. Okay, kann ich auch. Da ich in V-Schlange starte und lande, ist es ein Endomorphismus von V-Schlange.
Skalar vorschreibe, ist auch egal, wo der steht, weil es bei der Miranda-Ausführung egal ist, nach der Definition. dieses Verknüpfen von links und rechts mit Pi und minus 1 bzw. Pi mit dem verträgt, was passiert, wenn man Abbildungen in ein Polynom einsetzt. So, darauf will ich hinaus, denn was ich jetzt gerne als nächstes machen möchte, ist ein Polynom hernehmen und einsetzen. Alle Polynome aus dem Kreis minus 1 Stern Alpha eingeschränkt auf die Schwache Stern Phi. Das gleiche, als wenn, ja, wir überlegen kurz, was passiert beim Einsetzen P. Wir bilden Potenzen von dieser Abbildung. Wir machen Skalarmultiplikation, wir addieren. Und in all diesen Fällen ist das verträglich damit, dass man zuerst guckt, was mit Alpha passiert. Das heißt, es ist dasselbe, als wenn ich Phi minus 1 Stern P von Alpha eingeschränkt auf die Schlange, Stern Phi. Der Witz sind eigentlich nur die Potenzen. Und das haben wir uns gerade klar gemacht, dass es bei den Potenzen so funktioniert. Das ist was Besonderes hier. Das liegt daran, dass man hier vorne das Inverse hat und hinten die Abbildung selber und sich das dann so wegkürzt. Ansonsten würde es so nicht funktionieren. Warum erzähle ich das? Na, wenn hier beim Einsetzen sich das so verhält, dann gucken wir einmal kurz. Immer dann, wenn Alpha eingeschränkt auf U Schlange bei einem Polynomen dazu führt, dass der Nullendomorphismus rauskommt, auf der rechten Seite, dann kommt hier insgesamt der Nullendomorphismus raus, weil ich da einfach nur was davor und dahinter schalte. Und dann kommt also auf der linken Seite auch ein Nullendomorphismus raus. Aha. Das möchte ich jetzt benutzen. Das bedeutet, B eingesetzt, 4 plus 1 Stern Alpha auf Schlappenstern Phi ist der Nullendomorphismus, war ja Rho, das ist eine Abbildung, die auf V-Schlange passiert, also es ist der Nullendomorphismus auf V-Schlange. Genau dann, wenn, jetzt möchte ich mir quasi die andere Seite angucken, wenn Alpha eingeschränkt auf U-Schlange eingesetzt in P, der Nullendomorphismus bewirkt auch diesmal U-Schlange. Deswegen diese Zwischenüberlegung mit dem Polynom. Ich wollte gerne etwas herausfinden darüber, was passiert, wenn man Alpha eingeschränkt auf U-Schlange irgendwo einsetzt, beziehungsweise das irgendwo einsetzt. Denn dieses Thema, dass man Abbildung einsetzt und dass die Nullabbildung rauskommt, das ist hier ja immer im Hintergrund präsent. Das hat ja auch schon so die Funktion des Minimalpolynoms geführt. Und genau damit kehren wir jetzt zurück. Das, was hier oben steht, bedeutet nichts anderes als dass die beiden Abbildungen, die hier stehen, das gleiche Minimalpolynom haben. Beziehungsweise das Alpha eingeschränkt auf U-Schlange und Alpha eingeschränkt auf V-Schlange. Das gleiche. Alpha eingeschränkt auf U-Schlange und Alpha eingeschränkt auf V-Schlange. Das gleiche Minimal. Thank you. Polylomen, diese ganze Arbeit mit den Polylomen, die haben wir uns deshalb gemacht, damit wir hier sehen, dass wir zweimal das gleiche Minimalpolynom haben, denn jetzt können wir das benutzen. Das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf V minus 1 ist dasselbe wie das von Alpha eingeschränkt auf V Schlange. Ist dasselbe wie das von Alpha eingeschränkt auf U Schlange. Ist dasselbe wie das von Alpha eingeschränkt auf UI plus 1. Das sind alpha-zyklische Räume, die jetzt das gleiche Minimalpolynom haben für die Einschränkung von Alpha. Das heißt, dass sie alpha-isomorph sind. Wir hätten also in unserer Kette noch weiterlaufen können nach I, wir hätten noch zu I plus 1 gehen können. Aber wir haben es ja möglichst groß gewählt, das I, mit der Eigenschaft, dass bis dahin die immer paarweise alpha-isomorph sind und dass es danach aufhört. Das ist also ein Widerspruch zu dieser Wahl von diesem möglichst großen I. In Wirklichkeit gab es danach doch noch mal so Kettchen. Und dieser Widerspruch zeigt, dass die zweite Möglichkeit in Wirklichkeit gar nicht passiert. Wir waren aber bei der ersten Möglichkeit schon fertig. So, das schreibe ich jetzt mal kurz an. Kurz, was nur kurz heißt. Aber der Beweis ist jetzt abgeschlossen. Dies entspricht der Wahl von I, also trifft die zweite Möglichkeit gar nicht ein. Geschafft. So, dieser Hilfssatz war anstrengend. Und war aber ein sehr wichtiger Spezialfall auf dem Weg zu dem allgemeinen Resultat, das jetzt als nächstes kommt und bei dem wir uns dann glücklicherweise auf diesen Spezialfall irgendwie zurückziehen. Darüber möchte ich als nächstes sprechen. Aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, kurz durchzuatmen. Auch da gibt es wieder am Anfang so ein paar Notizen, aber erstmal gucken wir, was der Satz sagt. Wir schauen da drauf, verdauen, was da passiert und dann wische ich die Tafel und dann legen wir es. Wir können also jetzt mal kurz durchatmen. Unter der üblichen Voraussetzung nehmen wir uns zwei Zerlegungen von V her als direkte Summe von Teilräumen. Einmal heißen die U1 bis UK und einmal heißen sie W1 bis WM. Dabei sollen die Räume U1 bis UK und W1 bis WM jeweils alpha unzerlegbar sein und von 0 verschieden. Insbesondere wollen wir jetzt, dass, wenn V der Nullraum ist, dass wir dann eben nur eine langweilige Zerlegung haben. Und tatsächlich gucken wir im Beweis den Nullraum gar nicht an. Und jetzt behaupten wir, dass diese beiden Zerlegungen im Prinzip übereinstimmen. Das heißt, die Anzahl der beteiligten Teilräume ist gleich. Und wenn man die einfach nur richtig hinsortiert, dann sind da wieder so alpha-isomorphe Pärchen. Aber was ist eigentlich der Unterschied zum Satz davor? Haben wir da nicht gerade, haben wir das gerade gelesen? Nicht ganz. Wir hatten gerade noch die Voraussetzung, dass das Minimalpolynom von Alpha Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Und das steht hier nicht, hier steht gar nichts. Alpha ist irgendwas. Dieser Satz ist also wirklich allgemeiner. Das ist der allgemeine Satz über die Eindeutigkeit der Zerlegung, den wir haben wollen. Das davor war einfach nur ein Spezialfall. Aber wie wir sehen werden, ist das der Spezialfall, den man braucht und auf den wir uns jetzt die ganze Zeit zurückziehen können. Ich wische erst. Wir sind beim Berg. Es wird ab jetzt stetig besser.
Mhm. Gerade habe ich es noch gesagt, wir haben diesmal nicht die besondere Voraussetzung an das Minimalplenum. Das könnte jetzt also irgendwas sein. Möglichkeit 1, das Minimalplenum ist das konstante Polynom 1. Dann ist aber V der Nullraum und das interessiert uns gerade nicht. Wir gucken uns gerade nur Vektorräume mit Dimension mindestens 1 an. Für den Nullraum schreiben wir so eine Zerlegung hin, V ist der Nullraum, fertig. Okay, heißt also, wir können jetzt Satz 8.13 benutzen. Das war der Satz, der sagt, dass Polynome vom Grad mindestens 1 sich schreiben lassen als Produkt von irreduziblen Polynomen, eindeutig bis auf Reihenfolge und Skalare, bla bla bla. Also nehmen wir doch jetzt mal das Minimalpolynom von Alpha. Das ist ein normiertes Polynom vom Grad mindestens 1. Das können wir jetzt als Produkt sogar von irreduziblen normierten Polynomen schreiben. Und ich schreibe das so, wie bei einer Primfaktorzerlegung, sodass ich immer irreduzible Polynome zusammenfasse, wenn die mehrfach vorkommen. Deswegen sieht das jetzt so ähnlich aus wie eine Primfaktorzerlegung in Z. Ich schreibe das Minimalpolynom als irreduzibles Polynom Q1 hoch irgendeinen Exponenten T1 und so weiter bis hin zu QL hoch irgendein TL. Ich sage nichts darüber, wie viele verschiedene Irreduzible da vorkommen, aber ich möchte die gerne so hinsortieren, dass jetzt Q1 bis QL paarweise verschieden sind. Ich möchte nicht, dass da jetzt irgendwelche irreduziblen Polynome doppelt stehen, sondern die sollen dann wirklich immer schon zusammengefasst sein in so einer Potenz. Deswegen die Notation dort. Und damit sind wir dann gleich beim ersten Spezialfall. Denn wenn da überhaupt nur ein irreduzibles Polynom vorkommt, nur Q1 mit Exponent T1 und danach gar nichts mehr passiert, dann ist das Minimalpolynom von Alpha Potenz eines irreduziblen Polynoms. Das haben wir in dem Hilfssatz gerade behandelt. Dann ist nichts mehr zu zeigen. Also kümmern wir uns jetzt um den Fall, dass da mindestens zwei verschiedene Irreduzible vorkommen. L soll also jetzt mindestens zwei sein. Und dann kommt Notation, die habe ich Ihnen auch geschrieben, weil die an der Tafel nämlich auch ein bisschen nervig ist. Wir erinnern uns an den Anfang von Kapitel 10, da haben wir so Zeug gemacht mit Polynomen, die aus so zwei Faktoren bestanden und dann haben wir da irgendwie eingesetzt und dann gab es Kerne und Bilder und so und Zusammenhänge. Das Thema kommt jetzt nochmal kurz wieder. V1 soll jetzt der Kern sein von Alpha eingesetzt in Q1 hoch T1. Wir schnappen uns also den ersten Bestandteil von den Alpha, setzen Alpha nur da ein und betrachten davon den Kern. Teilräume dieser Art, solche Kerne, die werden manchmal verallgemeinerte Eigenräume genannt. Weil es nicht ganz genauso ist, als wenn man einen Eigenraum ausrechnet, aber es gibt Spezialfälle, in denen da genau ein Eigenraum zu einem gewissen Eigenwert rauskommt. Das können wir gerne mal vertiefen, wenn Sie da Lust haben, machen eine Podcast-Folge oder so. Ich habe es, glaube ich, auch so gelernt in meiner eigenen Linearalgebra damals, vor vielen Jahren. Da gab es auch diese verallgemeinerten Eigenräume. Das ist ein Konzept, mit dem man manches da so ein bisschen besser veranschaulichen kann, aber man hat dann eben noch mehr Notationen und ich dachte, nee, ich definiere das so über die Kerne und wir stellen uns einfach vor, dass wir das Minimalpolynom jetzt so aufteilen, die verschiedenen Stückchen, setzen immer da Alpha ein, betrachten davon den Kern und auf die Art und Weise strukturieren wir den Vektorraum V, haben jetzt diese Teilräume V1 bis VL und mit denen arbeiten wir weiter. Da gehe ich jetzt an die Tafel und schreibe um.
Satz 10, 12, den wir beweisen.
Die ganze Notation steht schon da. Wir haben V1 bis VL. So, was passiert denn, wenn ich Alpha in das Produkt dieser Potenzen Q1 hoch T1 und so weiter QL hoch TL einsetze? Naja, das bedeutet, dass ich Alpha in Min Alpha einsetze. Und da kommt der Nullendomorphismus raus. Das ist ja gerade der Witz bei mir. Schreiben wir das also mal hin. Wenn ich Alpha in dieses Produkt der Qs einsetze, ist es das gleiche wie Alpha eingesetzt in Min Alpha. Und das ist der Nullendomorphismus. Also kann ich doch jetzt Lemma 10.4 anwenden. Möchte ich das? Nein, Hilfssatz 10.3 möchte ich anwenden. Hilfssatz 10.3 ist nämlich genau für so eine Situation gemacht. Man hat da solche Polynome, hat ein Produkt davon, setzt ein Und jetzt will man sich die Kerne angucken von den einzelnen Bestandteilen. Aber im Hilfssatz 10.3 stand, dass die beteiligten Faktoren, also diese beiden Polynome, teilerfremd sein sollen. In dem Sinne, dass es kein irreduzibles Polynom gibt, was sie beide teilt. Gucken wir mal, ob das hier so ist. Ein irreduzibles Polynom, das zum Beispiel diesen ersten Teil und den zweiten teilt, teilt Q1 oder Q2, weil die irreduzibel sind, und muss dann also eines dieser beiden Polynome sein. Aber wir haben die ja so gewählt, dass sie paarweise verschieden sind. Das heißt, hier benutzen wir auch wieder ganz doll, wie toll der Polynomring Kx ist und dass wir da diese Eindeutigkeit von solchen Zerlegungen haben. Wenn das nicht so wäre, also ich könnte Ihnen Geschichten erzählen über andere Ringe, in denen da ganz komische Dinge passieren werden und wo man nicht so argumentieren könnte. Aber hier können wir das. Das heißt, wir benutzen wieder Satz 8.13, haben dann hier, dass wir die Voraussetzung von Hilfssatz 10.3 haben, und zwar immer für 2, und dann setze ich das so induktiv fort und mache immer weiter und bekomme schließlich Folgendes raus. Ich bekomme raus, dass V, also der Kern von dieser Abbildung hier, die direkte Summe der Kerne dieser einzelnen Bestandteile ist, wenn man da immer Alpha einsetzt. Und die hießen ja V1 bis Vn. So, den Zwischenschritt lasse ich weg, wo ich nochmal das hinschreibe, sondern jetzt schreibe ich direkt V1 bis Vn. Schon das und das ist es wieder. Gut, also ist ein Anfang, würde ich sagen. Ist ein Anfang. Gucken wir uns doch diese V's mal ein bisschen genauer an. Sei Gott. Was haben wir noch? Wir haben jetzt diese V's. Wir haben die U's und die B's vom Anfang. Stimmt, die dürfen wir auch nicht vergessen, da ist ja auch noch was gegeben. Sei Gott, außerdem mit 1 plus K. Bevor ich weitermache, erkläre ich mal wieder kurz auf einem Schnittzettel, was jetzt die Idee ist. Wir haben diese Zerlegung von V in V1 bis V. Die haben uns gerade gebastelt und fragen uns vielleicht warum, denn wir hatten doch 2 Zerlegungen gegeben, warum machen wir noch eine dritte? Ich meine, ja, wieso? Mal kurz. Wir haben die U's und die B's und ich habe die Bezeichnung vergessen. H. Das ist L, genau, das ist gar nicht K. Das ist L. Und wir haben B1 bis BN. Also, die beiden haben wir. Die wollten wir uns eigentlich angucken. Wieso habe ich jetzt noch eine dritte Zerlegung ins Spiel gemacht? Na, der Grund ist der. Ich versuche, diese beiden Zerlegungen jetzt irgendwie mit der oben in Zusammenhang zu bringen und die dadurch zu vergleichen. Denn bei der hier oben weiß ich ja genau, wie sie entstanden ist. Bei den beiden da unten weiß ich nichts. Die sind ja einfach so vom Himmel. Das heißt, ich möchte jetzt quasi immer argumentieren, dass ein paar von diesen U's sich irgendwie in so einem V wiederfinden und ein paar von den B's auch. Und dann kann ich innerhalb dieser Zerlegung sehen, in welcher Weise die sich ähnlich sein müssen. So kriege ich dann diese Sortierung und die Alpha-Isomorphie. Das ist der Witz. Ich beziehe diese beiden Zerlegungen auf diese eine, die ich gebastelt habe selber und die ich deswegen gut verstehe. So, das hilft ein bisschen zur Orientierung, warum wir das machen. Noch eine Zerlegung. Und jetzt fange ich einfach mal mit einem solchen Schritt an und erkläre, was genau ich meine mit dem Zuordnen. Zunächst mal machen wir das Übliche, wenn ich Alpha auf UJ einschränke, also auf so einen Alpha-unzerlegbaren Teilraum, dann ist das Minimalpolynom der Einschränkung ein Teil des ursprünglichen Minimalpolynoms. Nämlich, dass UJ Alpha unzerlegbar ist
und dass deswegen das Minimalgründung der Einschränkung Potenz eines irreduziblen Polynoms sein muss. Das steht in Lemma 10.4. Wir haben jetzt also einerseits einen Teiler davon und andererseits eine Potenz eines irreduziblen Polynoms. Also muss jetzt zu diesem Uj hier irgend so ein Q, was weiß ich, gehören. Und das Minimalgründung ist dann dieses Q hoch irgendwas. Und das irgendwas ist kleiner gleich dem T des Grundes.
Als direkte Summe aller U's, die da drin liegen, beziehungsweise als direkte Summe aller W's.
Zunächst ist es aus 1 bis n. Und das ist eigentlich der Hauptwitz. Das war der Zusammenhang, den ich versucht habe zu skizzieren. Das ist der Grund, warum ich noch so eine dritte Zerlegung hergenommen habe, weil da jetzt nämlich diese beiden in Beziehung sitzen.
Jetzt mache ich vollständige Induktion über die Dimension von V. Wenn die Dimension von V 0 ist, ist nichts zu zeigen, dann ist V der Nullraum. Also sei die Dimension mindestens 1.
Induktion über die Dimension V. Und ich schreibe mal dazu. Mindestens 1.
Wenn V Dimension, achso genau, sei die Dimension mindestens 1 und das sei jetzt immer richtig für alpha-invariante Teilräume mit kleinerer Dimension.
Der Satz sei richtig. Das heißt, Dimension 0 ist quasi unser Induktionsanfang, aber der ist sehr langweilig, weil wir für den Nullraum nichts zu zeigen haben. Der Satz sei richtig für alle alpha-invarianten Teilräume von V und kleinerer Dimension.
Und dann gucken wir jetzt einfach mal.
L ist ja mindestens 2, also die Anzahl der an Minimalbedingungen beteiligten irreduzierten Faktoren ist mindestens 2. Das heißt, V und V1 sind nicht gleich. V1 war der Kern von Alpha eingesetzt in diesen ersten Teil, V1 und T1. Wenn das jetzt schon ganz V wäre, dann wären wir fertig und das wäre schon das Minimalvolumen. Aber sind wir ja nicht, weil es noch den Teil mit Q2 gibt und eventuell noch mehr. Deswegen kann V1 nicht V sein, sondern es ist ein echter Teilraum. Man braucht wirklich noch diesen anderen Kern V2 gegebenenfalls weiter. Schreibe ich einmal hin. Da L mindestens 2 ist V1 nicht der ganze Raum. Es ist ein echter Teilraum, der hat also eine kleinere Dimension. Und dann kann ich ja auch den, weil der Alpha-invariant ist, schon mal ganz anwenden. Das heißt, der Satz ist auf V1 anwendbar. Ja, und jetzt kommt's. Jetzt suchen wir einfach auf die. Gut, dass ich nachher geguckt habe, ich habe mich da verschrieben. Da muss stehen, V, I ist die direkte Summe aller U bzw. D, die da liegen.
Gesagt habe ich das hoffentlich, weiß ich nicht mehr. Ich werde später aber pünktlich klar. Aber jetzt habe ich es korrigiert. Da stand, U, das muss aber V sein. Und jetzt starren wir da drauf, zusammen mit dem, was wir hier unten gerade tun.
V1 ist ein echter Teilraum von V. Der ist Alpha-Variante, wir können den Satz anwenden. Das heißt, innerhalb von V1
gibt es nur eine Zerlegung in Alpha unzerlegbare bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie.
Aha, V1 besteht aber aus mehreren solchen UJs und mehreren solchen BJs, die darin liegen.
Das heißt, dieses Stückchen der Zerlegung, was wir da sehen mit den Us und den Bs, muss bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie übereinstimmen.
Ja, dann mache ich weiter, dann gucke ich mir V2 an, da stimmt das auch.
Dann gucke ich mir V3 an, da stimmt das auch. Innerhalb dieser Vs haben wir immer die Eindeutigkeit per Induktion.
Und weil wir alle U's und B's da drin sehen, haben wir sie dann zusammen. Fertig.
Wie schreibe ich das hin?
Manchmal wäre es so viel einfacher, wenn ich einfach nur so klappern könnte und dann sagen würde, fertig. Aber anschreiben ist manchmal eine Herausforderung.
Okay. So möchte ich den Beweis gerne abschließen.
Ich sage es einfach. der im V1 sichtbare Teil der Zerlegungen, und damit meine ich die Zerlegungen, mit denen wir angefangen haben, mit den U's und den B's, der ist eindeutig bis auf Alpha-Isomorphie und Alpha. Dann gehe ich weiter, ich bin noch nicht fertig, jetzt kommt V2. Aber der Teil, den ich in V2 sehe, ist auch wieder eindeutig bis auf. Ne? Und genauso weiter, bis ich irgendwann fertig bin. Irgendwann bin ich all diese Teilräume V durchgelaufen. Und überall muss ich ja Stückchen dieser Zerlegung mit dem U's und dem B's sehen, aber da innerhalb dieser Stücke sind die immer eindeutig. Und so kriege ich insgesamt eine Sortierung hin, so dass hier die Anzahlen gleich sind und dass man immer so Kärchen findet, wie die Adressen muss. Das war's. Das war der, einer der Hauptsätze in diesem Kapitel. Puh.
Jetzt fassen wir das nochmal zusammen, sodass man sieht, wie das in den Matrizen aussieht. Ich war in der richtigen Tafel und die war eingeschaltet. Ja, okay. Hier kommt jetzt die Darstellung mit Matrizen. Die werden jetzt groß. Sie haben das ja schon gesehen im Kurzskript, da kommen jetzt riesige Matrizen. Aber jetzt ist es nur noch hingucken. Jetzt müssen wir einfach uns nur zurücklehnen, müssen uns an die Sätze erinnern, die wir gezeigt haben, uns überlegen, wie sich das in Basen übersetzt und wie die Matrizen dann aussehen, und dann steht das so da. Beweislich hingucken. Eindeutigkeit der Normalform. Und das ist die allgemeine Normalform, über die ich hier spreche, also die mit diesen Kästchen, mit den Nullen auf der Diagonale und den Einsen daneben, und in der letzten Zeile passiert was Interessantes, und da sieht man die Koeffizienten vom Minimalpolynom bzw. vom charakteristischen Polynom der Einschränkung auf diesen Teil des Vektorraums. Das ist dann mein Plan. Wir haben also das Übliche. Wir haben zwei geordnete Basen, B-Hut und C-Hut, derart, dass man damit Abbildungsmatrizen kriegt, die diese schöne Form haben, mit diesen Kästchen, wie ich das gerade geschrieben habe. Und um die hinschreiben zu können, brauche ich jetzt einfach 100.000 Koeffizienten. Die stehen da. Die lese ich jetzt mal nicht vor. Mit Ihrem Einverständnis. Dann haben wir da jetzt also zwei Abbildungsmatrizen. Die eine sieht so aus, dass die Kästchen immer unten so Koeffizienten haben, die mit A, kein A bezeichnet sind und dann da so durchlaufen. Das sind dann also die Koeffizienten der Polynome, der Einschränkung. Sonst haben wir nur Nullen und Einsen. Und wenn da nichts steht in der Matrix, dann heißt es, da ist überall Null. Das heißt, es ist super übersichtlich, da steht kaum was drin. Das ist die für die erste Basis. Dann haben wir die für die zweite Basis. Und die sieht genauso übersichtlich aus, aber diesmal heißen die Leute halt C und nicht A. Damit man sie auseinanderhalten kann. Und wie kann sich das unterscheiden? Na, wir gucken mal. B-Hut und C-Hut haben auf jeden Fall gleich viele Elemente, ist ja der gleiche Vektorraum. Das heißt, die Matrizen sind gleich groß. Aber erstmal wissen wir nichts darüber, wie viele von diesen Blöcken es da gibt oder wie groß die sind. Das ist nicht irgendwo vorausgesetzt, sondern da steht einfach nur, B-Hut und C-Hut liefern solche Matrizen mit solchen Blöcken. Aber dann werden wir gleich rausfinden. In Wirklichkeit müssen diese Blöcke quasi gleich sein. Das heißt, die Anzahl ist gleich, die Größe ist gleich, die können da höchstens in unterschiedlicher Reihenfolge stehen. So eindeutig ist das. Das ist ziemlich gut. Und wir kriegen, wie wir gleich sehen werden, ganz viel Infos über unsere Abbildung, wenn wir eine solche Normalform haben. Also explizit hingeschrieben heißt es dann eben, dass diese A's und diese C's da innerhalb der Blöcke übereinstimmen und das, ja, das nur durch die Reihenfolge sich unterscheiden kann. Gut, steht da alles? Lese ich jetzt nicht vor, weil es wirklich nervig ist. Es ist auch nervig, das hinzuschreiben und zu gucken, ob man alle Indizes richtig hat. Ich wette, dass da noch irgendwo ein Tippfehler ist. Aber ist das Prinzip ungefähr klar geworden? Wir sagen jetzt, wenn wir solche Matrix-Formen haben, also diese besonderen, mit so besonderen Basen und mit solchen Blöcken, die so aussehen, dann geht es im Prinzip nur auf eine Weise. So kann man ein bisschen die Blöcke rumschieben, aber sonst ist es das. Und das überlasse ich dann später Ihnen. Ich sortiere die Blöcke gerne nach Größe. Ich mache immer gerne zuerst die kleinen und dann auch immer die gleichen zuerst zusammen und dann die unterschiedlichen und dann werden die halt größer. Aber Geschmackssache, können Sie machen, wie Sie wollen. Okay, gucken wir mal, wie man das beweist. Das ist nämlich tatsächlich ganz kurz. Ich gehe mal da links hin.
Was müsst ihr euch denn da überhaupt bei mir?
Blöcke gehören auf jeden Fall zu Alpha in variablen Teilräumen. Das kann man sehen daran, was die Abbildungsmatrix da für Infos stehen hat. Denn diese Nullen und Einsen bedeuten ja immer, dass ein Basisvektor beim Abbilden eine Stelle weiter rutscht und noch eine weiter, noch eine weiter. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo man abbildet und wo man eine Linearkombination aus den vorherigen kriegt. Und da kriegen wir immer einen Alpha-invarianten Teilraum, wenn man diese Basisvektoren so kennt. Und der ist sogar alpha-zyklisch, weil man ja mit dem ersten anfangen kann. Man bildet immer weiter ab, man kriegt alle. Und das heißt, dass wir dann eine Zerlegung haben von V in alpha-zyklische Teilräume und eine Basis, die uns das sozusagen zeigt und die Bestandteil von B-Hut bzw. C-Hut ist. Ich sehe schon, wir sind im Durchhaltenmodus, das kann ich aber auch sehr gut verstehen. möglicherweise macht das Ganze ja ein bisschen oder stellen sich die Zusammenhänge ein bisschen besser dar und ein bisschen klarer, wenn wir jetzt an einem Beispiel nochmal genau gucken, wie das alles aussieht. Wir erinnern uns, wir hatten R5 mit der Standardbasis, wobei es egal ist, für das, was wir hier tun, aber dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Und wir hatten Alpha gegeben in Form einer Abbildungsmatrix und die Abbildungsmatrix war auch schon ziemlich schön und kompakt. Da konnte man schon Alpha in Varianten Teilräume sehen. So, man kann sehen, die ersten beiden Basisvektoren erzeugen einen Alpha in Varianten Teilraum der Dimension 2. Der dritte Basisvektor ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 5. Der vierte und der fünfte erzeugen zusammen auch wieder so einen Alpha-invarianten Teilraum der Dimension 2. Das heißt, wir haben das schon mal so ein bisschen sortiert und aufgeräumt und haben da auch schon mal Namen verteilt. U1 war dieser erste Alpha-invariante Teilraum und da haben wir gesehen, dass der Alpha-zyklisch ist. Der wird von B1 Alpha-zyklisch erzeugt. Der zweite, habe ich schon gesagt, ist eindimensional, liegt im Eigenraum zu 5. Und der dritte wird Alpha-zyklisch von B5 erzeugt. So. Das greifen wir also einfach nur wieder auf vom Beispiel vorher. Und wer möchte, dass ich da an der Stelle jetzt nochmal was wiederhole und nochmal erkläre, das kann ich gerne machen. Das haben wir, war das Dienstag sogar oder was? Ja, Dienstag. Ist noch nicht so lange her. Und da habe ich ja ein paar Stellen nochmal hergenommen und nochmal ausführlicher erklärt. Da müssten Sie mir jetzt also sagen, ob Sie das nochmal brauchen oder ob da neue Fragen aufgetaucht sind. Vielleicht mal nachgucken. Dann nehme ich es jetzt mal so hin, dass wir U1, U2 und U3 so akzeptieren mit den Sachen, die da stehen. Und die Minimalpolynome der Einschränkungen, die hatten wir uns auch schon angeguckt. Und zwar haben wir die zu Fuß ausgerechnet. Wir haben da jetzt erstmal nicht rumgetrickst, sondern wir haben uns diese kleinen Abbildungsmatrizen hergenommen und haben für die wirklich das gemacht, was man macht, um das charakteristische Polynom auszurechnen. Dann haben wir benutzt, dass die alpha-zyklisch sind und deswegen man sofort das Minimalpolynom hat. Möchte das jemand nochmal sehen? Möchte jemand nochmal sehen, dass wir für so einen kleinen Block nochmal zu Fuß das charakteristische Polynom ausrechnen? Auch, okay, ist Ihnen klar? Haben Sie ja wahrscheinlich, ja, sollen wir es einmal machen, für eine kleine Matrix? Wir haben ja Zeit. Wir nehmen uns hier ein kleines Fenster. Und ich entscheide mich mal für das Blöckchen unten rechts. Das heißt, die Teilmatrix für Alpha eingeschränkt auf 3 sieht jetzt so aus: 0, minus 1, 1, 1. Und wenn ich jetzt P Alpha eingeschränkt auf 3 ausrechnen möchte, dann betrachte ich die Determinante von x minus der Einheitsmatrix plus 2 minus der Matrix da oben. Mach ich mal so. Also die Determinante von x minus 0. Hier steht eine 1, unten steht eine minus 1 und hier steht x minus 1. Und dann rechne ich das aus, dann steht da x mal x minus 1, also einmal über Kreuz, minus das mal das, also minus minus 1 und das ergibt plus 1. Macht also insgesamt x im Quadrat minus x plus 1. Das ist das, was da steht. Ja, und das Ding hat keine reellen Nullstellen. Die Nullstellen sind 1,5 plus bzw. minus Wurzel 3 Viertel mal I, glaube ich. Warum sage ich das? Weil wir über R arbeiten. Und wir wollen ja gerne wissen, ob das Minimalpolynom, also vielleicht möchten wir gerne wissen, ob das Minimalpolynom Potenz eines Irreduziblen ist oder nicht. Ich finde das mal interessant. Also wenn ich hier sowas sehe, dann denke ich mal, ist das irreduzibel? Kann ich das noch irgendwie umschreiben? Bin ich nur zu hoch, die Nullstelle zu sehen? Normalerweise bin ich zu hoch, die Nullstelle zu sehen. Aber hier hat man gesehen, okay, ja, es gibt Nullstellen, aber halt nicht in R, sondern in C. Und das bedeutet, dass in Rx dieses Polynom irreduzibel ist. Es ist Potenz eines Irreduziblen, nämlich einfach dieses Ding hoch 1. Wir haben jetzt also einen alpha-zyklischen Raum, nämlich dieses U3, mit einem dazugehörigen charakteristischen, also auch Minimalpolynom, das irreduzibel ist und deswegen ist der Raum alpha unzerlegbar. So war es, ne? Aus alpha-zyklisch folgt alpha unzerlegbar dann, wenn man weiß, dass das Minimalpolynom Potenz eines Irreduziblen ist. Das habe ich hier gerade alles reingesteckt und weiß jetzt also, mich noch irgendwie verkleinern. Genauso oben links. Wenn ich oben links angefangen hätte mit O1, das sieht ein bisschen anders aus, aber es kommt das gleiche Polynom raus und deswegen ne, gleiche Sache. Also auch wieder unzerlegbar. Wir haben also wirklich zwei Kästchen der Größe 2 mal 2. Die kann man jetzt nicht verkleinern, indem man irgendwie die Basisvektoren noch geschickter wählt. Darauf will ich hinaus. Ich will ja immer gerne möglichst kleine Kästchen haben. Also wollen wir alle vielleicht, denke ich, hoffe ich. Und möglichst kleine Kästchen zu finden, heißt, dass wir immer suchen, kann man das noch weiter zerlegen? Kann man die Basis noch geschickter wählen? Und wir sehen jetzt, ja, geschickter wählen geht vielleicht, aber Kästchen verkleinern geht nicht. Und das bedeutet, dass wir jetzt die Blöcke hinschreiben können, so wie sie aussehen in der Normalform. Nämlich 0 nach der Diagonale, 1 daneben und unten stehen die Koeffizienten des Minimalpolynoms. Das habe ich jetzt gemacht, die Koeffizienten des Minimalpolynoms, minus 1 und 1, stehen da unten jetzt in der Reihenfolge, wie das geht. Und das ist unser Matrixblock für U1 und auch für U3. Die sind Alpha-Isomen. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie ordne ich die Blöcke an? Ach ja, dann habe ich noch den kleinen da mit der 5, aber das ist langweilig. Ne? Das Polynom dazu ist x minus 5. Der Block ist einfach so ein Eigenwertblock, 1 mal 1. Und normalerweise schiebe ich die immer nach links oben. Das kommt gleich. Also erstmal habe ich die Blöcke im Prinzip so gelassen, wie sie waren. Ich habe also U1, U2 und U3 so behalten in dieser Reihenfolge und habe nur die Blöcke verändert, indem ich die so in dieser Normalform hingeschrieben habe, so wie das gehört. 0, 1 und unten die Koeffizienten des Minimalpolynoms. Und dann habe ich die Basis nochmal umsortiert. Ich habe C-Gut daraus gemacht. Und wenn ich die Basis umsortiere, dann kommt für genau diese Basis eine Normalform raus mit den Kästchen in der richtigen Form und mit den kleinsten Kästchen oben links. Das wäre jetzt meine persönliche Lieblingsform für diese Abbildung. So, erstmal. Und bei speziell dieser Abbildung kriege ich es auch nicht schöner hin, selbst wenn ich versuche, mit der anderen Normalform zu arbeiten, mit den Eigenwerten. Denn wie wir gerade gesehen haben, ist ja 5 der einzige reelle Eigenwert, den wir überhaupt haben. Wenn wir die Kästchen noch kleiner machen wollen und noch mehr Eigenwerte sehen wollen, müssen wir den Körper wechseln. Dann müssen wir von R zu C gehen. Nachvollziehbar? So, dann gibt es halbwegs Sinn. Gut, jetzt haben wir also eine Normalform kennengelernt. Was ist das Kochrezept, wenn wir eine solche Normalform aufstellen wollen? So, wir haben unsere Abbildung gegeben, irgendwie, mit Bildern, mit einer Abbildungsmatrix, keine Ahnung. Und die erste Aufgabe ist, dass wir uns irgendwie rantasten, wie können wir den Vektorraum zerlegen in alpha-unzerlegbare Teilräume, sodass wir dann da solche Blöcke finden. Und der erste Hinweis sind dann immer das charakteristische Polynom, die Eigenwerte des Minimalpolynoms. Dann kann man anfangen zu basteln und kann eine Zerlegung finden und kann dann anfangen, diese Blöcke zu basteln. Das ist eigentlich immer so der Witz und das üben wir natürlich. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir zur anderen Normalform übergehen. Duschen mal. Ich habe ja gesagt, wir sind über den Berg, es wird jetzt besser. Ich hoffe, das Beispiel hat schon so ein bisschen motiviert, dass wir noch weiter mit Normalform arbeiten und dass es Spaß macht, wenn man es anwendet, wenn man einmal durch ist durch die ganzen technischen Beweise. Denn dann ist es ja nur noch Basteln. Ja? Da habe ich einfach ein bisschen rumgetüdelt. Ja, ich wusste ja, dass ich B3 am Anfang haben möchte, weil ich das Kästchen mit der 5 oben links haben wollte. Und dann habe ich einfach geguckt, wie werden denn die Vektoren abgebildet, sodass dann die Koeffizienten dazu passen. Ich hatte ja vorher schon geschaut und habe diese Räume U1, U2, U3 so hingeschrieben, dass man bei den Alpha-Zyklischen sieht, mit was für Vektoren man starten kann. Und dadurch ergibt sich das dann. So. Also für mich war das dann so naheliegend. Danke.
Können Sie das einmal zeigen?
Zeigen in welchem Sinne? Da würde ich gerne kurz drüber nachdenken, wie ich das dann didaktisch sinnvoll mache. Und das, da wäre mir eine Podcast-Folge lieber. Aber die mache ich gerne. Also was ich machen kann, ist, dass ich eine Podcast-Folge mache zum letzten Teil des Beispiels, wo ich nochmal erzähle, wie ich gebastelt habe, um auf C-Hut zu kommen. Das ist das, was Sie meinen, oder? Hm? Das kann ich machen. Da will ich vorher kurz drüber nachdenken, damit ich jetzt nicht irgendwie 3 Rechnungen mache und am Ende ist es die dritte und davor habe ich sie verwirrt. Das wäre doof. Sondern da, das möchte ich mir aufschreiben, nach dem Ende der Vorlesung. Ja, nehme ich mit. Ende von diesem Beispiel nochmal als Podcast-Folge. Vielleicht haben ja noch mehr Leute die Frage und wollen das nochmal konkreter sehen, wie man da jetzt bastelt. Mache ich. Und ich kann auch, wenn Sie wollen, dann nochmal ein anderes Beispiel nochmal quasi erzählen. Hier so, so und so, dann fange ich an, dann kriege ich die Blöcke und dann kann ich machen. Macht mir Spaß. Wir schauen mal, was als nächstes kommt. Oh, das ist das mit den Eigenwerten. Das gucken wir uns noch an. Damit entlasse ich Sie dann in den Tag und später vielleicht in die Klausur. Aber das macht uns hoffentlich gute Laune, wenn wir sehen, was jetzt kommt, nämlich die Jordan-Jordan-Form. Da arbeiten wir uns als nächstes hin. Die kann man aus der, die wir jetzt schon haben, relativ gut ableiten. Und man sieht dann, aha, man hat da auch wieder solche Blöcke. Und dann gibt es auch wieder irgendwelche Regeln, so wie man die lesen muss, wie man die interpretieren muss und so. Deswegen jetzt nur so zur Einstimmung. Nächste Woche greifen wir das ausführlicher auf. Erstmal möchte ich eine Matrix Jordan-Block nennen. Genau dann, wenn sie eine ganz bestimmte Form hat. Da gehört immer so ein Lambda dazu, so ein Körperelement. Das steht auf der Diagonale. Rechts davon stehen Einsen und ansonsten muss überall Null stehen. Das sind die Regeln. Wenn das gilt, heißt die Matrix Lambda-Jordan-Block. Und dann sage ich immer noch die Größe dazu. Also zum Beispiel Lambda-Jordan-Block der Größe 2 mal 2 würde bedeuten, Lambda, eine 1 daneben und eine 0 fertig. Okay? Das heißt, wir können es noch konkreter machen, wenn Ihnen jemand sagt, 5 Jordan-Block der Größe 3 mal 2, dann heißt das 5, 5. 1 daneben und sonst 1, 0. Also ist echt wie so eine Kochanleitung oder Bastelanleitung. Ganz einfach. So, das sind solche Blöcke. Bei der Größe 1 schreibt man einfach nur einmal den Eigenwert hin. Solche Blöcke brauchen wir später auch. Und dann sagen wir, dass eine Zerlegung von V als direkte Summe von Alpha in varianten Teilräumen eine Jordan-Zerlegung heißt. Genau dann, wenn man eine Basis finden kann, die aus so Stückchen besteht, sodass dann in der Abbildungsmatrix Jordan-Blöcke entstehen für geeignete Körperelemente. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass zu jedem beteiligten Teilraum immer so ein Skalar gehört und diesen Skalar sieht man dann im zugehörigen Block auf der Diagonale. So kommt das zustande. Naja, und dann nennt man halt eine Basis, mit der man so eine Abbildungsmatrix kriegt mit solchen Blöcken, eine Jordan-Basis. Das heißt, Sie können sich quasi jetzt so den Namen Jordan merken und all diese Sachen heißen dann immer so, das bedeutet immer, dass man diese Blöcke hat mit den Eigenwerten auf der Diagonale. Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, dass das die Eigenwerte sind oder nicht aufgeschrieben, aber das ist das, was wir im Hinterkopf haben sollten. Daher kommt das alles. Diese Lambdas, diese Körperelemente sind später die Eigenwerte unserer Abbildung. Okay, wir fassen zusammen. Jordan-Block, Diagonale, 1 daneben, der Rest ist 0. Jordan-Zerlegung führt zu einer Abbildungsmatrix mit solchen Blöcken. Jordan-Basis ist eine Basis, die zu so einer Abbildungsmatrix führt. So, das halten wir fest. Genau da steigen wir dann nächste Woche ein. Bis dann, beziehungsweise bis nachher.